Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Titel Weshalb ist das Westjordanland für Israel so wichtig? Es geht um Nahostpolitik und Bibel. Als Einleitung ein paar erklärende Worte. Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts, Stichwort vierte Genfer Konvention, und der Weltpolitik. Und wir fragen uns heute Abend, warum ist dieses Gebiet für Israel so wichtig? Und am Schluss werde ich sagen, warum ist dieses Gebiet für die Welt so wichtig? Aber da habe ich eine Pointe schon ein bisschen vorweg genommen. Sehen hier auf der Karte das Westjordanland, das sogenannte Westjordanland oder Westbank, im englischen Sprachraum so genannt, aber manchmal auch in der deutschen Presse. Westjordanland, hier ist der Gazastreifen. Und der Pfeil weist gerade hin auf Nablus, das ist eine der größten Palästinenserstädte eben im Westjordanland. Nun, wir blenden zunächst einmal 3600 Jahre zurück in die Vergangenheit. Nach dem Auszug aus Ägypten, nach strenger biblischer Chronologie, um 1606 vor Christus, wurde im Anschluss daran das Land Israel das Heimatland der Juden. Und dazu gehörte ganz selbstverständlich auch das Westjordanland. Diesen Begriff Westjordanland gab es gar noch nicht. Niemand hätte davon gesprochen, hätte auch niemand gewusst, was das sein soll. Übrigens, bis in die jüngste Geschichte hinein nicht. Es ist ein Begriff aus der jungen Geschichte. Ja, gehen wir 2000 Jahre zurück. Da finden wir das Volk Israel immer noch im Land Israel. Also auch 1600 Jahre nach dem Exodus aus Ägypten. Das war die Zeit, als Israel unter Fremdherrschaft der Römer stand. Und der römische Senat hatte einen edomitischen König eingesetzt über das Land der Juden. Das war König Herodes. Das Land Israel, das er im Auftrag der Römer regierte, umfasste nebst dem heutigen Israel auch noch große Teile von Syrien und Jordanien. Und natürlich, wie der Pfeil auch darauf hinweist, das ganze Westjordanland gehörte dazu. Der Begriff Westjordanland gab es ja auch damals noch nicht. Nun, damals, vor 2000 Jahren, kam Jesus Christus in diese Welt. Er erfüllte durch sein Kommen über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, das ja bekanntlich lange vor Christi Geburt abgeschlossen worden war. Über 300 Prophezeiungen aus dem AT, aus dem Alten Testament, über den Messias, das ist der verheißene Erlöser. Aber es gab da im Alten Testament auch Prophezeiungen, dass wenn der Messias, und dieser Begriff bezeichnet den von Gott gesandten Erlöser für Israel, aber auch für alle anderen Völker. Und das Alte Testament sagte voraus, wenn dieser Messias kommen wird, obwohl über die Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg ersehnt, würde schließlich von seinem eigenen Volk verworfen werden, abgelehnt werden. Und genau so ist das geschehen. Jesus Christus, der jüdische Messias, wurde von der Masse seines eigenen Volkes abgelehnt und schließlich auf Veranlassung des Sanhedrin, des obersten Gerichtshofes Israels, an die Römer überliefert zur Kreuzigung. Und so starb Jesus Christus auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem. Damit erfüllte sich die Prophetie aus Daniel 9, Vers 26, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Kein Königreich des Friedens hier auf Erden würde er aufrichten. Nichts haben. Und dann fügt der Prophet Daniel, und man stellt sich vor, im 6. Jahrhundert vor Christus hinzu, was die Konsequenzen dieser Ablehnung des Messias sein würden. Denn im nächsten Satz berichtet er prophetisch, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und tatsächlich, nicht lange nach der Kreuzigung Jesu, im Jahr 70 nach Christus, kam die römische Armee und zerstörte Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, und den Tempel, den man den zweiten Tempel nannte. Hier diese Steine kamen ans Licht bei den Ausgrabungen in Ostjerusalem. Das sind originale Steine, die die Römer einzeln vom Tempel abgebrochen und dann die Westmauer runtergeschmissen haben auf die Hauptstraße unten. Mose sagte schon um 1566 vor Christus, also kurz nach dem Auszug aus Ägypten, voraus, was geschehen würde mit dem jüdischen Volk, mit dem Volk Israel, wenn der Messias abgelehnt werden sollte. 5. Mose 28, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und so kam es, das jüdische Volk wurde ab dem Jahr 70 nach Christus in einem jahrhundertedauernden Prozess wortwörtlich über alle 5 Kontinente der Welt zerstreut und ständig verfolgt. In den weiteren Versen schreibt Mose, und man könnte meinen, Mose wäre im Konzentrationslager gewesen, zur Zeit der Nazis. Aber nochmals, das wurde um 1566 vor Christus prophezeit. Sie sehen, das ist Prophetie. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Und es gab eine Judenverfolgung durch alle Jahrhunderte hindurch, vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert, mit ca. 13 Millionen Toten. Es schien ein Verbrechen zu sein, Jude zu sein. Das reichte. Aber die Propheten des Alten Testaments hatten vorausgesagt, dass dieses selbe Volk dann nach langer Zeit wieder aus aller Welt heimkehren würde ins Land der Vorfahren. Und das Erstaunliche, was wir jetzt lesen als Beispiel, ist eine Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus durch Amos. Das heißt also, Jahrhunderte bevor das jüdische Volk weltweit wörtlich über alle 5 Kontinente, von Südamerika bis China, von Kanada, USA bis Australien, Neuseeland und von Norwegen, Schweden bis nach Südafrika. Aber Jahrhunderte bevor überhaupt das jüdische Volk zerstreut wurde, sprachen die Propheten bereits von der weltweiten Rückkehr. Sie sehen, das ist Prophetie. Gott spricht durch Amos, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Es sollte eine definitive Rückkehr werden. Hesekiel, ein anderer Prophet, schreibt im 6. Jahrhundert vor Christus, 36, Vers 24, Gott spricht das jüdische Volk an, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Nun, das hat sich vor unseren Augen erfüllt, und zwar von 1882, als die erste massive Einwanderungswelle von Juden heim ins Land der Vorfahren stattgefunden hatte, bis heute. 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern sind heimgekehrt. Wir, meine Damen und Herren, sind Augenzeugen der Erfüllung jahrtausende alter Prophetie. Es gibt keine Parallele in der Weltgeschichte von einem Volk, das 2000 Jahre zerstreut war und dann wieder heimkam. Und erst recht keine Parallele, wo bei einem Volk das geschehen ist und es war ganz klar vorausgesagt. Das ist absolut unique, einzigartig, was wir da in der Bibel haben. Ich habe gesagt, ab 1882 begannen viele Juden heimzukehren, damals besonders aus Russland, wegen der Verfolgung unter den letzten Zaren. Viele in der ganzen Welt, die es beobachtet hatten, dachten, das sind Phantasten. Was soll das? Die kehren ins Osmanische Reich der Türken heim. Nicht wahr? Die Türken haben über den Nahen Osten über Jahrhunderte hinweg geherrscht. Sie hatten da ihr riesiges Reich und das war auch zuweilen ein Kalifat. Also ein Reich, das von geistlichen Nachfolgern von Muhammad regiert war. Aber dann kam der Erste Weltkrieg. Sehr überraschend. Mit einem Thronfolgemord auf dem Balkan. Und während des Krieges, da haben sich die Osmanen, die Türken überlegt, gehen wir auf die Seite von Deutschland oder schlagen wir uns zu den Alliierten. Man sagt Entente-Mächten. Frankreich, England, Russland. Sie hatten zu beiden Beziehungen. Und schließlich dachten sie, wir gehen zusammen mit den Deutschen. Und das führte dazu, dass die Entente-Mächte, also hier speziell England und Frankreich, auf das Osmanische Reich losgingen und es zusammenschlugen. Während des Ersten Weltkrieges gaben die Engländer die Balfour-Erklärung heraus. Und weil sie eben gerade in diesem Krieg das Land Israel aus der Hand der Türken eroberten, haben sie sich überlegt, und jetzt lassen wir die Juden hier wieder einen Staat gründen. In ihrem ursprünglichen Land. Ich möchte nicht alles vorlesen, aber das ist vielleicht noch interessant. His Majesty's government will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Also die Regierung, seine Majestät, betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen wird und so weiter. Und sie wollen sich dafür nach Kräften einsetzen. Fantastisch, nicht wahr? Sie können sich nicht vorstellen, wie die Juden im Land Israel, man nannte es Palästina, damals gejubelt haben. Unglaublich. Jetzt plötzlich bricht das Osmanische Reich nach Jahrhunderten zusammen. Und es wird wirklich dann aufgelöst. Müssen Sie sich vorstellen, die Schweiz als Verein würde aufgelöst werden. Eines Tages. Das geschah mit dem Osmanischen Reich. Aber Sie müssen natürlich wissen, ein solches Papier, das können die Engländer schon schreiben. In Schreibmaschine sogar. Aber das hat natürlich keine internationale rechtliche Bedeutung. Aber nach dem Krieg gründete man den Völkerbund, der sollte verhindern, dass wieder ein Weltkrieg entstehen würde. Das war der Vorläufer der UNO. Und der Völkerbund bei der Zusammenkunft in San Remo übernahm die Balfour-Erklärung und führte sie über in internationales Recht. Jetzt habe ich einen Punkt angesprochen, den müssen Sie unbedingt festhalten. Der Völkerbund übertrug England die Aufgabe, Palästina für die weitere Zeit zu verwalten als Mandat, als Auftragsgebiet. Die Engländer sollten dafür sorgen, dass die Zukunft richtig und gut geregelt würde für dieses Gebiet. Aber jetzt haben Sie eine Überraschung. Palästina, das war das. Das ist also Israel von heute, der Gazastreifen, das Westjordanland und ganz Jordanien. Das alles war Palästina. Und jeder, der da lebte, es gab viele Juden, es gab viele Araber, auch Deutsche, Haifa, das waren Palästinenser. Und die kriegten alle eine Identitätskarte von den Engländern, das stand drin Palästinien. Also zum Beispiel eine Dame damals, ich greife jetzt einfach so heraus, die hieß Golda Meir. Die hatte eine Identitätskarte und da stand drin Palästinien. Wow. Das war eine Palästinenserin. Sie müssen wissen, ein palästinensisches Volk, in dem Sinn, wie man heute davon spricht, das gab es gar nicht. Es gab einfach Palästinenser. Das waren palästinensische Juden, das waren palästinensische Araber oder palästinensische Drusen oder was auch immer. Und nun haben die Engländer versprochen, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu schaffen. Das war nicht sehr präzise, muss ich sagen. Denn sie hatten auch den Gedanken, aber nicht nur die jüdischen Palästinenser sollen was kriegen, sondern auch die arabischen Palästinenser. Aber die Judenfrage, die muss jetzt gelöst werden. Das war ihre Überzeugung. Und dann kam 1921 die erste Teilung Palästinas, nennen wir das in der Geschichte. England übergibt den palästinensischen Arabern 77% von Palästina. Das heißt also, dieses ganze Gebiet hier östlich vom Jordan wird abgeschnitten und den arabischen Palästinensern gegeben. Und damit war schon klar, also da wird nie mehr ein Judenstaat entstehen können. Und damit hatten die Palästinenser 77% von Palästina bekommen. Man nannte das Gebiet in der Folge Transjordanien, das heißt jenseits des Jordans. Und 1946 bekam dieses Gebiet die Unabhängigkeit von England und da wurde der Staat Jordanien gegründet. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, es gibt einen Palästinenserstaat seit 1946 mit etwas mehr als 3/4 von Palästina. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Sie sehen, wie wichtig es ist, man muss die Vorgeschichte kennen. Sonst versteht man die aktuellen Dinge im Moment einfach nicht korrekt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem in Europa 6 Millionen Juden vernichtet wurden, da hat man den Völkerbund ersetzt durch die UNO. Die UNO sollte verhindern, dass wirklich nie mehr so etwas geschieht wie ein Weltkrieg. Und in einer der ersten UNO-Sitzungen, das war November 1947, wurde über den Teilungsplan von Palästina abgestimmt. Das klingt so nach Statuten und irgendwelchen notwendigen Punkten, die besprochen werden müssen. Aber der Teilungsplan Palästinas im Klartext bedeutete die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Die Mehrheit der Nationen in der UNO damals hat Ja gestimmt. Ja für einen Judenstaat. Und zwar waren diese Pro-Stimmen, die waren unter dem Eindruck der Judenvernichtung in Europa. Und wohlverstanden, das war nicht nur Deutschland. Das waren die Nazis und ihre europäischen Kollaborateure. Das wird auch viel zu wenig betont. Und die haben diese 6 Millionen Juden vernichtet. Und jetzt sagten sich diese Zivilisierten, jetzt muss es eine Lösung der Judenfrage geben. Aber Das beinhaltet der Ausdruck Teilungsplan. Man wollte den Rest, es gab ja noch 23%, die zur Verfügung standen, nicht ganz den Juden, sondern nur 12,6%. Sie sehen nur diese orangen Gebiete. Übrigens da südlich von Beersheba, das ist die Negev-Wüste. Alles Wüste. Und dann diese Landstreifen da entlang des Mittelmeeres und noch etwas da in Galiläa, beim See Genezareth und hinauf bis an den Fuß des Golan. Das wollte man geben. 12,6% für die Juden. Und aus dem Rest wollte man einen zweiten arabischen Palästinenserstaat in der Zukunft vorsehen. Also insgesamt 87,4% für die arabischen Palästinenser. Nicht schlecht, nicht wahr? Aber die islamische Umwelt tupfte damals. Niemals. Und wenn die Juden einen Staat gründen, wir werden die Juden ins Meer treiben. Sie sollten die Juden sehen als Fische. Alle ausrotten. Das heißt, man wollte mit der Nazi-Ideologie der Vernichtung der Juden weiterfahren. Und das müssen Sie sich im Klaren sein. Das war gerade nach der Nazizeit. Während wir sehen in Europa, da gab es eine Abscheu oder eine Abwende von der Nazi-Vergangenheit. Die Massen sagten, was ist da Schreckliches geschehen? So etwas darf nie mehr geschehen. Wir verurteilen das. Und Deutschland hat das verurteilt, ganz massiv. Aber die Verbündeten in der arabischen Welt, die haben das nie so verurteilt. Und Sie müssen wissen, über Amin Hajj al-Husseini, das war der islamische Großmufti der Palästinenser in Jerusalem, über ihn waren die Nazis mit den Arabern im Nahen Osten verbunden. Denn Amin Hajj al-Husseini war ein Freund von Hitler. Und er kam zu ihm auf Besuch in der Nazizeit nach Berlin. Und die haben da besprochen, wie man die Judenvernichtung auch auf den Nahen Osten ausweiten könnte. Das Nazireich ist in Europa zusammengebrochen. Aber im Nahen Osten ging das weiter. Und da wurde gesagt, wir vernichten die Juden, wir vertreiben sie ins Meer. Die arabische Umwelt tobt. Warum? Es gibt eine Lehre im orthodoxen Islam, formuliert von Al-Mawardi im Mittelalter. Al-Mawardi sagte, die ganze Welt besteht aus zwei Teilen. Darul Islam, das ist das Gebiet, das durch den Islam beherrscht wird und durch die Scharia, das islamische Recht. Ein solches Gebiet darf nie mehr regiert werden von Nichtmuslimen. Sie können da wohnen, aber sie dürfen hier nie einen eigenen Staat haben. Und der Rest der Welt ist Darul Harb, das bedeutet das Haus des Schwertes. Das muss noch erobert werden für den Islam. Und jetzt versteht man, warum die getobt haben. Das war doch fantastisch. Das meiste für die Araber und nur so wenig für die Juden und da sehr viel Wüste für die Juden. Aber das ging nicht. Jetzt sehen Sie, die Frage war nicht, ob ein bisschen für die Juden oder ein bisschen mehr oder weniger. Die Frage war, überhaupt etwas oder gar nichts. Und es war klar, gar nichts. Es geht nicht. Das ist gegen islamisches Recht. Und Sie sehen, es gab noch keine Frage von Westjordanland und so weiter. Das kam alles viel später. Und darum ist die Aussage falsch, wenn jemand behauptet, ja, seht ihr, diese Siedlungen im Westjordanland, die sind das Hindernis für den Frieden. Wenn die Israelis nur endlich mal zur Vernunft kommen würden und würden sagen, wir haben nichts zu suchen im Westjordanland, dann gäbe es Frieden. Das stimmt jetzt eben nicht. Denn sonst hätte es ja auch früher Frieden geben können. Aber es gab ihn nicht. Warum? Weil es nach islamischer Lehre nicht geht. Nun, die Folge dieser UNO-Abstimmung war, am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung Israels. Aber in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai ging der totale Krieg los. Die Nachbarn Israels stürzten sich auf den eben gegründeten Judenstaat, auf diesem Kerngebiet, ich möchte es noch was zeigen, also Nicht wahr?
Das kann man militärisch eigentlich gar nicht halten. Sehen Sie, wie schmal diese Korridore sind. Und wenn da von allen Seiten die Armeen reinkommen,
wie soll man das schaffen? Ja, also theoretisch geht das nicht. Und es kamen etwa 9 Armeen gegen Israel. Und Israel hatte am Anfang fast keine schweren Waffen. Es ging um die Totalvernichtung. 9 schwer bewaffnete Armeen. Das war die Erfüllung von Psalm 83, Vers 4, wo es heißt, von den Nachbarn im Nahen Osten, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Es war der totale Krieg, 48, 49. Es waren also zur Hauptsache Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen, zusammen mit den Palästinensern und noch mehr. Sie eröffnen den Vernichtungskrieg gegen Israel, gleichzeitig, ja. Aber nach einem Jahr überlegt Israel und geht mit zusätzlichem Landgewinn als Sieger hervor. Aber es war ein fürchterlicher Krieg. Ein Bekannter von mir, sein Vater, kam gerade um die Zeit der Staatsgründung als Überlebender der Judenvernichtung nach Israel. Und die wurden gleich eingezogen für die Armee. Und er musste einen menschlich hoffnungslosen Krieg mitmachen. Und er sah Leute neben sich, Kollegen, die kamen als Überlebende aus dem Nazireich. Und am ersten Tag, als sie ins Heimatland zurückgekehrt waren, sind sie gefallen im Krieg. Furchtbar, wenn man sich das überlegt. Wenn man nur mal die Einzelschicksale anschaut, nicht wahr? Aber es gab dann Juli 49 einen Waffenstillstand durch die UNO. Aber die Feinde Israels hatten auch Erfolg. Die Juden im Westjordanland, die da an verschiedenen Orten lebten, die wurden abgeschlachtet oder vertrieben. Das Westjordanland, Sie sehen dieses Gebiet, das eigentlich vorgesehen war für einen zukünftigen zweiten Palästinenserstaat, das wurde jüdisch gesäumt. Und jetzt muss ich noch etwas betonen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe ja erklärt, ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut. Und ab 1882 bis heute kommen sie zurück. Aber was ganz wichtig ist, es gab durch die 2000 Jahre hindurch stets eine jüdische Bevölkerung im Land, die nie aufgehört hat, hier im Land zu leben. Und zwar zum Beispiel in Ostjerusalem, das Teil ist von dem Westjordanland, in Hebron, das eine große Stadt ist im südlichen Westjordanland. Also niemand muss denken, dass die Juden quasi 2000 Jahre abgeschnitten waren von ihrem Heimatland. Nein, die Masse wurde vertrieben und ein Teil blieb im Land zurück bis in die heutige Zeit. Aber in der heutigen Zeit wurden dann die Juden aus dem Westjordanland alle vertrieben. Durch Jordanien mit der Hilfe von allen anderen Armeen. Und damit hatte Jordanien auch Ostjerusalem mit dem Tempelberg in seiner Hand. Und Jerusalem wurde durch eine Mauer geteilt, wie Berlin. Und die Juden durften nicht mehr, wie das durch die Jahrhunderte hin üblich war, an der Klagemauer, einem Überrest des einstigen Tempels, beten. Kein Zutritt für Juden. Und dann ließ man sich aufrüsten durch die Sowjetunion, um in einem zweiten Versuch Israel zu vernichten. Und das führte in den Junitagen 1967, also wir sehen vor 49 Jahren, zum Sechstagekrieg. Und da, nach 6 Tagen, waren allen Fronten Ruhe. Die Übermacht, die gegen Israel kam, wurde nach 6 Tagen geschlagen. Aber das hatte schwere Folgen. Die gesamte Sinai-Halbinsel wurde Ägypten entrissen. Und auch der Gazastreifen den Ägypten einfach so für sich beansprucht hatte. Das gehört ja in keinem Staat, nicht wahr? Das war ein staatenloses Gebiet seit der Besiegung des Osmanischen Reiches. Aber das wurde von Ägypten erobert. Genauso wie eben das Westjordanland, das war ja auch staatenloses Gebiet. Das sollte ja für einen späteren Staat vorgesehen werden. Aber es war noch staatenlos und Jordanien hat das an sich gerissen. Nicht wahr? Aber im Sechstagekrieg hat Israel das Jordanien aus der Hand geschlagen. Und die Golanhöhen Syriens wurden auch erobert. Sie sehen, warum ich da schreibe ich Ägypten, sind ja nicht halb easy. Aber hier schreibe ich Ägypten in Anführungs- und Schlussstrichen, weil der Gazastreifen eigentlich nicht nach internationalem Recht zu Ägypten gehörte. Ja? Und bei Westjordanland schreibt Jordanien in Anführungs- und Schlussstrichen, weil das ja eben nicht Jordanien gehörte nach internationalem Recht. Und bei den Golanhöhen schreibe ich Syrien, denn das gehörte zum Staat Syrien. Warum wurde das erobert? Nun, der Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel sollten ein Schutz sein gegen Ägypten. Die Golanhöhen sollten eine Schutzzone sein gegen Syrien. Und das Westjordanland sollte ein Schutz sein gegen Jordanien und Irak. Aber Israel hat von Anfang an gesagt, wir erobern dieses Gebiet und wir werden Verhandlungen machen, Land für Frieden. Und dann geben wir Land zurück, wenn unsere Gegner mit uns Frieden schließen wollen. Aber wir werden nicht alles zurückgeben. Im Westjordanland, da werden wir Siedlungen einrichten, um einfach diese Pufferzone zu haben in Zukunft. Aber anderes Gebiet hier werden wir zurückgeben. Einfach nicht alles. Denn Sie sehen, dieses Gebiet da mitten hier, das ist so schmal. Militärisch hat man das in 5 Minuten überflogen. Ja? Das hat keine strategische Tiefe. Das ist katastrophal, militärisch gesprochen. Und darum sagt man, wir machen Siedlungen darin als Schutz. Nun ist die Frage, weshalb ist das Westjordanland für Israel so wichtig? Wenn Sie die Bibel lesen, dann stellen Sie fest, genau das Gebiet in dem sogenannten Westjordanland, das ist eigentlich das Zentralgebiet Israels in der Bibel. Ja, zum Beispiel Sichem im Norden. Das war heute Nablus. Das war der Ort, wo Gott mit Abraham seinen Bund geschlossen hatte. Dort hat Josua den Bund vom Sinai nach dem Auszug aus Ägypten bestätigt in Sichem. Dort liegt das Grab von Josef. Sichem war die erste Königsstadt der 10 Stämme. Und Sichem ist ja gerade zwischen 2 Bergen, Garizim und Ebal. Garizim war der Berg des Segens über Israel, wo 6 Stämme den Segen über Israel verkündigen mussten. Ebal war der Berg des Fluches, wo 6 Stämme den Fluch über Israel aussprechen mussten, im Fall, wenn sie nicht gehorsam sind. Dann in Shiloh. Dort stand über Jahrhunderte hinweg der transportable Tempel. Bevor Salomo dann den Tempel in Jerusalem baute. In Shiloh, in Bethel, das war der Verheißungsort für Abraham und Jakob. Baal, Chazor, das ist der Berg, von dem aus Abraham das ganze Land gewissermaßen überblicken sollte, als Gott ihm sagte, dieses Land gehört dir. Aber ich komme darauf zurück. Dann Gibea Saul, das war die Königsstadt Israels unter König Saul, über alle 12 Stämme. Ost-Jerusalem, das war die Hauptstadt Israels seit David, Salomo und so weiter. Und dort war der Tempel, der salomonische Tempel, der erste und dann auch der zweite Tempel, bis ins Jahr 70 nach Christus. In Hebron, das war lange der Wohnort von Vater Abraham, aber auch jahrelang der Königssitz von König David. Tirza und Samaria waren Königsstädte der 10 Stämme nach Sichem. Bethlehem sollte der Geburtsort des Messias sein, nach dem Propheten Micha. Und so könnten wir noch weiterfahren. Aber einfach, dass wir mal ein paar Beispiele haben. Die wesentliche Geschichte Israels ist gerade mit dem Westjordanland verbunden. Oh, was habe ich noch weggelassen und hätte ich hier aufschreiben sollen? Jericho. Jericho war die erste Stadt überhaupt, die unter Israels Herrschaft kam, nach dem Auszug aus Ägypten. Nun, Abraham, der Stammvater Israels, lebte vor 4000 Jahren. Er zog aus Ur in Chaldäa, heutiger Südirak, aus. Gott berief ihn, um in das Land Kanaan zu gehen, das spätere Land Israel. Und als Abraham, beschrieben in der Bibel, ins Land der Verheißung kam, lesen wir in 1. Mose 12, Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen, oder auf gut Deutsch, deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Nun, meine Damen und Herren, der erste Ort, der in der Bibel überhaupt erwähnt wird, wo der Stammvater des Volkes Israel hinkam, das ist namentlich Sichem. Und dort bekam Abraham die Verheißung, dieses Land wird Gott seinen Nachkommen Israel geben. Und dort baute Abraham ein Heiligtum, den Altar. Abraham dankt mit diesem Altar für die Verheißung des Landes. Nun, dieser Ort ist im 20. Jahrhundert archäologisch ausgegraben worden. Wir blicken hier vom Berg Garizim runter. Wir sehen hier die Häuser der Region Nablus. Und sehen Sie da diese alte Tell, das alte Ausgrabungsgebiet, das da freigelassen. Das ist genau der Ort, wo Abraham sein Altar gebaut hatte. Hier sehen Sie die Mauer 900, die begrenzt hier einen heiligen Bereich in Sichem, mitten da im Gebiet von Groß-Nablus. Da hat Abraham sein Altar gebaut und da wurden dann Mauern darum herum gebaut und archäologisch wird das der mittleren Bronze 2a zugewiesen, das heißt, dass die Zeit von 2000 bis 1750 vor Christus. Da sehen Sie von der anderen Seite nochmals die Mauer 900, das Heiligtum von Abraham. Nun, wie schon erklärt, Sichem ist heute Nablus. Eine große Stadt hier zwischen Garizim und Ebal. 146.000 palästinensische Einwohner. Jetzt mit palästinensisch meine ich jetzt immer im Folgenden arabische Palästinenser. Ja? Weil man heute nicht mehr von jüdischen Palästinensern spricht. Das war nur früher so. Im Distrikt Nablus leben über 200.000 Einwohner. Aber in diesem Distrikt gibt es auch 14 israelische Siedlungen. Und die UNO sagt, die Weltgemeinschaft sagt, das ist falsch. Das ist nach Völkerrecht nicht erlaubt. Israel sollte alle Siedlungen räumen. Und man beruft sich auf die vierte Genfer Konvention. Die sagt, dass man das Gebiet eines anderen Staates zwar besetzen darf im Kriegsfall, aber nur solange von diesem Gebiet eine Gefahr ausgeht. Wenn diese Gefahr nicht mehr besteht, dann muss man sich zurückziehen. Nun, heute besteht natürlich immer noch eine Gefahr aus diesem Gebiet für Israel. Darum, nach 4. Genfer Konvention dürften sie da Siedlungen haben. Aber wenn einmal diese Gefahr nicht mehr da ist und ein wirklicher Friede da ist, dann nach der Genfer Konvention müssten sie sich zurückziehen. Aber es gibt noch ein Problem. Die Genfer Konvention bezieht sich auf Staatsgebiet. Aber das Westjordanland ist eigentlich No Man's Land. Kein Staatsgebiet. Darum können Sie es nicht einfach eins zu eins übertragen. Und dann muss ich noch erklären, wie das so ist, wenn man durchs Westjordanland reist. Von Jerusalem gehen Sie mit der Straße Nummer 60 hoch. Die ist heute gesichert. Da sollten Sie also nicht abgeschossen werden. Im Normalfall, oder? Aber dann gibt es von dieser gesicherten Straße immer wieder Wege, Straßen, die gehen weg in die verschiedenen arabischen Dörfer und Städte. Und wenn Sie da abzweigen, tun Sie das nicht und hören Sie nicht auf das GPS, auf das Navi. Wenn Sie da so geführt werden, dann ist das Navi sicher falsch. Und dann sehen Sie aber eine rote Tafel. Und da steht auf Englisch: This road leads to Area A. Under the Palestinian Authority, the entrance for Israeli citizens is forbidden, dangerous to your lives and is against the Israeli law. Also, auf gut Deutsch, diese Straße führt in eine Zone A. Und das sind die Zonen, die Israel schon längst den Palästinensern ganz abgegeben hat. Da müssen sie selber schauen, auch für die Sicherheit, alles. Zone B, da verwaltet noch Israel, aber da können auch Araber wohnen. Das können auch arabische Dörfer sein, aber Israel kontrolliert die Sicherheit. Und Zone C, das sind dann die Gebiete, die Israel als seine Gebiete betrachtet, die man im Prinzip auch behalten will. Also dann wird gesagt, Zone A, da dürfen Sie als Israeli nie hin. Das ist gefährlich, da könnten Sie also abgeschossen, gesteinigt werden. Und das ist wirklich nicht sehr angenehm, wenn so große Steine kommen. Einer reicht an den Kopf, dann ist man tot. Also gehen Sie da nicht rein, auch als Touristen nicht, denn Sie könnten als Israeli betrachtet werden. Nun sagt aber die UNO, eben Israel soll sich aus allen Zonen A, B, C zurückziehen. A sind sie ja sowieso, aber auch B und C. Und damit stellt sich die UNO in Kontrast zur Bibel. Denn ausgerechnet im Westjordanland gibt Gott Abraham vor 4000 Jahren die Verheißung, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Das ist schon interessant. Nicht wahr? Also UNO kontra Bibel. Ja, und jetzt gehen wir nach Jericho. Das waren wir uns sicher. Jericho, die Palmenstadt. Eine subtropische Stadt ist das hier, mitten in der Wüste. Wirklich schön mit den Palmen da. In der Bibel wird sie Palmenstadt genannt und heute sehen Sie da die Palmen immer noch. Und hier sehen Sie das alte Jericho aus der Zeit des Alten Testaments. Und hier hat man bei den Ausgrabungen im 20. Jahrhundert die Mauer gefunden, die Originale, die in der Zeit von Josua nach außen runterfiel. Das heißt, die steht ja noch da. Das ist einfach der untere Teil der Mauer. Darüber war eine riesige Tonziegelmauer und die ist nach außen runtergestürzt. Und dann wurde sie erobert. Und in säkularen Archäologie wird das datiert auf circa 1550 vor Christus. Da steht sogar eine Tafel heute da drüben. Können Sie sehen, 1550 vor Christus. Und wunderbar, wenn Sie die biblischen Zahlen durchrechnen, dann war die Eroberung von Jericho unter Josua im Jahr 1566. Es war die Archäologie 20 Jahre hoch, 20 Jahre runter, das ist schon normal bei der Datierung. Also ein Volltreffer. Das ist die Mauer zur Zeit der Eroberung von Josua. Und jetzt gehen wir nochmals hoch nach Sichem, aber wir schauen uns diese Berge Gerizim und Ebal an, dazwischen Nablus. Wie gesagt, nach Josua 8, am Schluss, da haben 6 Stämme haben auf den Gerizim den Segen Gottes über Israel verkündigt und das ganze Volk Israel stand da, in Sichem. In der Zeit der Eroberung unter Josua musste das ganze Volk sich dort versammeln. Die wurden gesegnet, ihr werdet von Gott gesegnet in diesem Land, wenn ihr der Bibel gehorsam seid. Und 6 Stämme mussten den Fluch verkündigen von Ebal und sagen, ihr werdet verflucht, wenn ihr nicht auf die Bibel hört. Und übrigens die Bundeslade, die hatte man da extra mitgenommen, die war da zwischen Ebal und Gerizim. Beachten Sie, Ebal ist höher, der Berg des Fluches. Auf dem Gerizim gibt es etwa fast 30 Quellen. Das ist wirklich der Berg des Segens. Und Ebal ist nicht so. Aber auf Ebal hat Josua einen Altar gebaut.
Josua 8, Vers 30 bis 35.
Und dieser Altar wurde in der jüngeren Vergangenheit wieder gefunden von Herrn Sertal und ausgegraben. Warum ein Altar? Gott wollte sagen, ich weiß, dass Israel nicht hören wird. Und sie werden schließlich unter diesen Fluch kommen. Und sie werden sogar das Land verlieren. Aber der Altar ist der Ort, wo man ein stellvertretendes, unschuldiges Opfer schlachtet, das stirbt für die Schuldigen. Und auf der Grundlage von Tod und Stellvertretung kann der Schuldige Vergebung bekommen. Und darum interessant, nur auf dem Gerizim gab es keinen Altar. Auf dem Ebal gab es diesen Altar. Für die, die unter dem Fluch sind. Damit Gott seine Verheißung Israel einmal doch wieder zurückzubringen, wahrmachen könnte, aber nur auf der Grundlage von Vergebung. Und jetzt nochmals in Sichem. Jetzt einfach später. Ein paar Jahrhunderte nach Abraham. Nach all den Eroberungen des ganzen Landes Israels, da hat Josua im Jahr 1560 das ganze Volk Israel nochmals versammelt in Sichem. Und hat sie nochmals gewarnt, hört auf die Bibel. Und er sagte auch ganz persönlich, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Aber ihr müsst euch entscheiden jetzt. Und dann heißt es in Josua 24, 26, nach diesem Landtag, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Wir schauen hier vom Berg Gerizim runter. Ich habe da mein Zoom eingestellt. Ja?
Sieht man diesen Stein?
Das ist der Bundesstein von Josua innerhalb des heiligen Gebietes von Abraham. Ja? Das heißt nämlich hier, den großen Stein unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Das Heiligtum von Abraham. Und dort hat er diesen gewaltigen Stein aufgestellt als Zeuge. Ja, da sieht man ihn noch besser.
Jetzt sind wir unten in der Ausgrabungsstätte, oberhalb dieses Millos.
Und das ist mittlere Bronze 2b. Genau die Zeit nach säkularer Datierung, die der Chronologie der Bibel entspricht, von Josua. Fantastisch, nicht wahr? Ja, und dann noch eine Familienerinnerung an den Stein von Josua. Und jetzt gehen wir nach Shiloh. Ja, dort war ja die Stiftshütte, der transportable Tempel, das Zentralheiligtum Israels während Jahrhunderten. Heute,
die Siedlung besteht seit 1978. Wir stehen hier auf Tel Shiloh, auf diesem Ruinenhügel des alttestamentlichen Shiloh und dann rüber zum neuen Shiloh seit 1978.
Und da hat man den echten Ort, wo die Stiftshütte stand, während Jahrhunderten ausgegraben.
Und zwar hat man hier Steine auf den Fels, der da war,
so zugehauen, dass es eine Mauer gab,
eine schützende Mauer um die Stiftshütte herum. Die Stiftshütte war ja ungefähr 27 Meter breit, 50 Königsellen. Und das passt da zwischen hinein.
Ja, wir haben das ausgemessen, um zu sehen, dass es reinpasst. Es passt rein. So, und jetzt gehen wir nach Bethel. Eben der Ort, der auch so wichtig ist, wie ich das am Anfang schon erklärt habe, da hat Gott Abraham auch Verheißung gegeben und da hat Jakob diesen Traum von der Himmelsleiter gehabt. Hier übrigens, das ist einer der Gründer von Bethel, diese neue israelische Siedlung seit 1972. Und der Mann ist interessant. Wir waren gerade kürzlich bei ihm auf Besuch. Er ist Rabbiner in Bethel und Überlebender der Judenvernichtung in Europa aus Geilingen. Geilingen, da nahe der, von Schaffhausen, das war also eine Ortschaft auf deutschem Boden, Die Grenze wäre zur Schweiz ein Katzensprung gewesen, weil die alle Juden retten können, hätte man die Grenze für die Juden geöffnet in Geilingen. Aber die Juden dort wurden massenweise in die Konzentrationslager abgeführt. Seine Mutter hat die Kinder genommen und die kamen in die Schweiz. Die hat es trotzdem geschafft. Und so haben sie überlebt. Und der Vater war schon Rabbiner dort in Geilingen und er hat ein Altersheim dort geleitet. Und er wollte die alten Leute nicht im Stich lassen. Schließlich ging er zusammen mit den anderen alten Leuten ins Konzentrationslager. Und das muss man sich vorstellen. Der kleine Junge überlebt und kommt später ins Land der Vorfahren und er geht nach Bethel und gründet dort dieses Bethel wieder neu. Und es ist so schön, wenn man mit diesen Siedlern spricht, dass man plötzlich schockiert. Das sind ganz andere Leute, als was in der Zeitung steht. Nicht wahr? Wenn man mit ihm spricht über die Vergangenheit, kommt keine Bitterkeit gegen die Deutschen hervor. Und er spricht ein schönes Schwäbisch. Aber es ist eine Kindersprache. Er spricht gut. Und er ist auch durch den Krieg gegangen, da, für sein Land, mit Kriegsverletzungen, die bis heute sichtbar sind. Und man merkt keine Bitterkeit gegen die Araber. Ja, und er hat den Ort hier gefunden, den er identifiziert mit dem Ort, wo Jakob den Traum von der Himmelsleiter hatte. Und gleich daneben findet man Ruinen, die er identifiziert mit der Höhe von Jerobeam, dieser götzendienerische Höhe von Jerobeam in Bethel. Und hier im Hintergrund sehen Sie Baal Hazor. Dieser Berg ist wichtig. Das ist der höchste Berg im Westjordanland. Über 1000 Meter. Das ist der höchste Berg. Und wenn Sie 1. Mose 13 lesen, dann sehen Sie, wie Abraham da lebte, im Gebiet von Bethel und Ai. Und da heißt es in Kapitel 13 von 1. Mose, Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden, gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Also da muss irgendwie ein Ort sein, wo man das Land in alle Himmelsrichtungen ganz wunderbar sehen kann. Ja? Und das ist wirklich hier, nach einer letzten Aufnahme, sehen Sie, Baal Hazor. Das militärische Sperrgebiet. Sehen Sie geradeaus da oben? Das sind die wachenden Augen Israels. Die wachen über das gesamte Land. Das ist strategisch der Punkt in Israel, um das ganze Land zu überwachen. Und wenn man da oben ist, diesmal konnten wir nicht hin, wir brauchen dann eine spezielle Erlaubnis noch von der Armee. Wenn man da oben ist, sieht man das Land bis zum Schnee vom Hermon, ganz im Norden. Man sieht rüber nach Tel Aviv am Mittelmeer und nach Ashdod. Man sieht auch rüber über die Arava, über das Tote Meer hinweg zum Berg Nebo, von dem Mose ja einst das ganze Land, aber von außerhalb des Landes sehen durfte. Aber man kann sagen, der Nebo im Land Israel, das ist Baal Hazor, dieser Ort. Und jetzt versteht man, wenn Gott sagt, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist. Also ein ganz spezieller Ort, von dem das Land so überschauen konnte. Da bei Bethel. Und jetzt noch nach Ostjerusalem. Ja, dort war ja der Tempel. Von Salomo an bis ins Jahr 70 nach Christus. Das war der Ort des Gottesdienstes für Israel. Hier der Tempelplatz heute. Und genau da, wo das Allerheiligste war, da haben die Muslime, die im Jahr 638 nach Christus das Land Israel erobert haben, kurz darauf diesen muslimischen Schrein, den Felsendom, draufgebaut. Und besetzt bis heute. Ja? Und die UNO hat gerade vor kurzem betont, wie wichtig dieser Bezug der Palästinenser ist zum Tempelplatz, also sagen nicht Tempelplatz, zu diesem Ort mit dem Felsendom und der El-Aqsa-Moschee. Und der Bezug der Juden zu diesem Ort wird nicht erwähnt. Das ist die UNO. Schon interessant, nicht wahr? Aber gehen wir vom Tempelplatz noch runter, über den Südabhang des Tempelberges. Da hat man diese gigantische Steinaufschüttung, die immer wieder in der Bibel erwähnt wird. Der Millo. Diese gigantische Steinabschüttung ausgegraben. Und da oben in den jüngeren Jahren hat man Überreste von dem Palast von David gefunden. Auffällig diese großen Steine. Das ist ganz ungewöhnlich für Häuser aus biblischer Zeit. Da war klar, als man diese Steine fand, das ist ein Palast. Der Palast von König David. Ja, und jetzt noch ein kleiner Anhang. Und jetzt erkläre ich, nachdem wir gesehen haben, warum das Westjordanland für Israel so wichtig ist, weshalb das Westjordanland für die Welt so wichtig ist. Ja, ich habe schon angetönt, dass der Prophet Micha angekündigt hatte, dass in Bethlehem einer der Messias geboren werden soll. Und Jesus Christus wurde wirklich in Bethlehem geboren vor 2000 Jahren. Übrigens, wenn einer das bestreitet und sagt, nein, das war in Nazareth, dann muss man fragen, woher hast du die Argumente, dass er in Nazareth geboren sei? Da habe ich keine Argumente. Aber warum ist es absolut richtig in Bethlehem? Das Matthäus-Evangelium, das Lukas-Evangelium im Neuen Testament berichten ja die Geburt Jesu in Bethlehem. Und das haben sie veröffentlicht zu einer Zeit, als all die Augenzeugen zur Zeit Jesu noch lebten. Und wenn das nicht gestimmt hätte, dann hätten die Gegner unter den Augenzeugen sofort christliche Botschaft, hätte man vernichten können mit dem Argument, wir wissen ja alle ganz genau, dass es nicht in Bethlehem war, sondern in Nazareth. Aber es gibt keine Überlieferung von solchen Argumenten gegen die frühen Christen. Weil einfach klar war, Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren und zwar hat er so erfüllt, was im 8. Jahrhundert vor Christus der Prophet Micha schrieb. Kapitel 5, Vers 2, Gott spricht zu diesem Ort. Und du, Bethlehem, Ephrata. Ephrata, warum? Es gibt in Israel zwei Bethlehem. Das Bethlehem Ephrata im Süden und dann gibt es noch ein Bethlehem in Galiläa. Damit ganz klar ist, und du Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Nun, das Interessante ist, die alten Rabbiner, zum Beispiel im Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten, fügen hier in der Übersetzung auf Aramäisch noch ein, aus dir wird der Messias hervorkommen. Meschicha. Und damit wird klar, im Judentum war die Stelle ganz klar, diese Stelle spricht vom Messias, der in Bethlehem geboren werden soll. Nun, für all die, die damals den Messias verworfen hatten und auf einen anderen warten, der noch kommen soll, gibt es ein großes Problem. In den vergangenen 2000 Jahren sind 50 falsche Messias gekommen. Durch all die Jahrhunderte hindurch. Und alle haben sich als Betrüger herausgestellt. Keiner war in Bethlehem geboren. Es gibt auf Sermon Online von mir einen Vortrag über die 50 falschen Messias. Dann können Sie sich ein bisschen informieren, was die so gemacht haben, wie das so war. Dramatisch, furchtbar. Keiner war aus Bethlehem. Und wenn man jetzt weiter wartet, haben wir ein Riesenproblem. Bethlehem wurde abgegeben durch die israelische Regierung in die Zone A und ist getrennt mit dieser Mauer, damit Terroristen nicht leichtes Spiel haben, um rüberzukommen und Juden umzubringen. Also Bethlehem ist judenfrei. Wie soll der jüdische Messias in Bethlehem geboren werden? Ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber wirklich, um der Welt zu zeigen, ihr braucht auch gar nicht zu warten. Er kommt nicht mehr aus Bethlehem. Er ist schon gekommen, vor 2000 Jahren, lange vor der Mauer. Und dieser Messias, dieser Erlöser wird in der Bibel vorgestellt, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen, für alle Völker. Und nach 1. Mose 22, dort haben wir eine Prophetie, dass der Messias, das auserwählte Opfer für unsere Sünden, einmal dargebracht werden soll auf dem gleichen Berg, auf dem Abraham meinte, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen. Aber er musste es ja schließlich gar nicht. Und dann hat Abraham diesem Ort den Namen gegeben, Adonai Yireh, der Herr wird sich ausersehen, das Opfer, das wahre Opfer. Isaaks Opfer hätte nichts genützt, aber das wahre Opfer des Messias wird noch kommen. Und wo war das? Wo war dieser Ort? Nun, Sie können 1. Mose 22 lesen. Gott sagt zu Abraham, geh in das Land Moria. Moria, das ist ein anderer Name für den Tempelberg. Ja, auf dessen Spitze der jüdische Tempel gebaut war. Der erste und der zweite Tempel. Und opfere ihn auf einem der Berge, den ich hier sagen werde. Nicht auf dem Berg Moria. Er muss ins Land Moria gehen, weil das der bekannte Berg war, auf dessen Südabhang damals schon das kleine Städtchen Salem war. Ur-Jerusalem. Und auf einem der Berge dort, das war also ein Berg rund um Moria hier. Und wirklich, Jesus Christus wurde auf dem Nachbarhügel, auf dem Felsen Golgatha, gekreuzigt. Johannes 3, Vers 16 fasst im Neuen Testament die Botschaft Alten und Neues Testament zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Sehen wir, der Messias war nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und er musste für unsere Sünden sterben, der Gerechte für die Ungerechten, damit wir ewiges Leben bekommen könnten. Und das Angebot ist einzigartig. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe in Ewigkeit, sondern ewiges Leben habe als gegenwärtiger Besitz. Und das ist in Ostjerusalem gewesen. Sehen wir die Bedeutung des Westjordanlandes für die ganze Welt. Dort sollte der Messias geboren werden und dort sollte er schließlich sterben. Aber eben nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Nicht nur Juden sind Sünder, sondern alle Menschen der Welt sind nach der Bibel Sünder. Darum heißt es in Römer 3, 23, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber sie werden umsonst, gratis von Gott gerecht gesprochen, nämlich dann, wenn sie an Jesus Christus glauben und ihre persönliche Schuld Gott im Gebet bekennen. Bereuen. Und noch was, hier ist der Zionsberg oder der biblische Zionsberg oder Berg Moria. Da oben ist der Tempelplatz, dazwischen ist das Kidron-Tal und da drüben ist der Ölberg. Der Ölberg. Und nach dem Alten Testament wird Jesus Christus, der Messias, wiederkommen auf dem Ölberg. Zwar geboren werden in Bethlehem, aber wiederkommen auf dem Ölberg. In Ostjerusalem, im Westjordanland. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, die dann gegen Israel kommen werden. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Interessant ist, wenn man von Osten her kommt, das Kidron-Tal, darauf geht, da käme man gerade an das Stadttor von Jerusalem. Aber es ist zugemauert, das Goldene Tor. Das haben die Muslime übrigens unter den Osmanen zugemauert. Warum? Weil sie wissen, dass nach der Bibel einmal der Messias auf den Ölberg kommen wird. Und sie haben darum dieses Tor zugemauert, dass er dann nicht in die Stadt reinkommen kann. Ja, aber sehen wir. Die eigentlich den Anspruch erheben auf das Westjordanland, die haben eigentlich mit diesem Gebiet ein Problem. Die mauern die Türe zu. Und noch was. Wenn Sie da oben beten, wissen Sie, wie die beten? Nach Mekka. Das heißt, mit dem Rücken gegen den Ort, wo das Allerheiligste war. Ja? Aber jeder Jude im Tempel wusste, wenn man da beim Tempelhaus war und rausging, dann machte man nie so und ging weg, sondern rückwärts. Als Zeichen der Ehrfurcht Gott gegenüber, man kehrt Gott nicht den Rücken zu. Aber die, die da oben sind, die drehen immer den Rücken zu dem Ort, wo das Allerheiligste war. Sie haben ein Problem. Und trotzdem beanspruchen sie das. Aber wir haben eine gute Nachricht. Das Westjordanland ist für alle Völker wichtig. Auch für die Araber. Denn diese frohe Botschaft von dem Messias, die gilt allen Völkern, auch den Arabern. Und ich habe im Lauf der vergangenen Jahrzehnte viele Freunde gewonnen. Araber. Und solche, die wirklich Jesus Christus nachfolgen. In den Medien spielen die keine Rolle, nicht wahr? Araber, die sagen, ja, dieses Land hat Gott den Juden versprochen. Und das anerkennen wir. Aber gute Nachricht, in dieser gleichen Bibel steht, in Ezekiel 47, all diese Nichtjuden, die in dem Land geboren worden sind, die werden, wenn Jesus Christus wiederkommt auf dem Ölberg, werden die als vollberechtigte Bürger anerkannt werden. Nicht zweiter Klasse, vollberechtigt. Die, die in diesem Land geboren sind und Kinder gezeugt haben. Natürlich sind sie später gekommen und haben die Juden auch massiv vertrieben im Laufe der vergangenen Jahrhunderte. Aber sie wohnen da, sie haben Kinder über Generationen. Sie haben ein Recht, sagt die Bibel. Nun, das Westjordanland führt uns letztlich zu den wichtigsten Punkten des Lebens. Nochmals fasse ich zusammen. Die Bibel macht klar, wir Menschen, nicht nur Juden, sondern alle, sind von Gott getrennt. Es gibt einen Graben zwischen uns und Gott und das ist unsere persönliche Schuld. Wir haben die Gebote Gottes in unserem Leben gebrochen. Durch das ganze Leben hindurch. Aber der Prophet Jesaja sagt, das ist eine Trennung zwischen mir und euch Menschen. Und die Bibel macht klar, wenn wir einfach gut leben wollen, schaffen wir es nicht. Es gibt Menschen, die strengen sich so an, um gut zu leben. Das ist schon recht. Es ist doch besser, wenn man gut lebt, als schlecht lebt. Aber man soll das nicht tun, um damit zu meinen, so kann ich einmal mich zu Gott hinaufschaffen. Die Bibel sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber darum hat Gott eben den Messias geboren werden lassen im Westjordanland, in Bethlehem. Und sterben lassen an unserer Stelle im Westjordanland, in Ostjerusalem. Um die Brücke von Gott zu uns Menschen zu schaffen. Und jeder, der seine persönliche Schuld Gott bekennt, im persönlichen Gebet und bereut, der kann diese Vergebung als Geschenk annehmen, ein Geschenk aus dem Westjordanland. Vielen Dank fürs Zuhören.